Bitte bleibt stehen, wenn wir nun 2. Samuel 12, die Verse 15 bis 31 lesen. 2. Samuel 12, die Verse 15 bis 31. Hört die Worte des lebendigen Gottes. Bitte bleibt stehen, wenn wir nun das Wort Gottes lesen aus 2. Samuel 13, 2. Samuel 12, die Verse 15 bis 31. 2. Samuel 12, die Verse 15 bis 31. Hört die Worte des lebendigen Gottes. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben, und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am 7. Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, so dass ich das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba und ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidia um des Herrn willen. Joab aber kämpfte gegen die Ammoniterstadt Raba und nahm die Königsstadt ein. Und Joab sandte Boten zu David, ließ ihm sagen, ich habe gegen Raba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. So sammle nun das übrige Volk und belagere die Stadt und erobere du sie, damit nicht ich sie erobere und sie nach meinem Namen genannt wird. Da sammelte David das ganze Volk und zog hin nach Raba und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie an. Und er nahm die Krone ihres Königs von dessen Haupt, deren Gewicht ein Talent Gold betrug und die mit Edelsteinen besetzt war. Und sie kam auf das Haupt Davids. Er führte auch sehr viel Beute aus der Stadt. Auch das Volk darin führte er weg und stellte sie an die Sägen und an eiserne Werkzeuge und an eiserne Beile und brachte sie zu den Ziegelformen. So machte er es mit allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David samt dem ganzen Volk wieder nach Jerusalem zurück. Soweit das Wort. Wir befinden uns nun in diesem Abschnitt des Lebens David. Wir haben bis hier gesehen, wie David am Anfang quasi wie ein Rockstar war. Er hat wirklich viele Erfolge erlebt, viele Siege mit dem Herrn errungen. Und dann kamen wir vor ein paar Wochen zu dieser Begebenheit, wo David nun auf dem Dach seines Hauses umherwandelte, wo eigentlich Kriegszeit war und er hätte kämpfen sollen. Und dann hat er Bathseba gesehen und dann hat er sie zu sich holen lassen, weil sie ihm gefallen hat und hat mit ihr geschlafen. Und dann hat er ja versucht, diese Affäre, diesen Ehebruch zu vertuschen. Und als dann ein Kind auf dem Weg war, hat er dafür gesorgt, dass der Ehemann, nachdem er ihn nicht dazu bringen konnte, mit seiner Frau zu schlafen, ihn zu Tode gebracht durch das Umkommen in einer Schlacht. Und der Herr hat das gesehen. Das ist ja nicht verborgen geblieben vor Gott. Und er hat Nathan zu ihm gesandt und hat dann durch Nathan diese Geschichte erzählen lassen, wie ein reicher Mann viele Güter hatte. Und dann war ein armer Mann, der ein kleines Lamm hatte, für das er sich gesorgt hat. Und dieser reiche Mann hat einfach dieses Lamm des armen Mannes genommen und hat es seinen Gästen vorgesetzt. Und David hat sich hier selber verurteilt, als er dann sagt, dieser Mann ist des Todes. Er muss alles wiederherstellen, das weggenommen wurde. Und Nathan sagt dann diese berühmten Worte, du bist der Mann. Du bist der Mann, über den ich hier rede. Und die Konsequenzen von der Sünde ist auch das, was wir hier sehen mit diesem Kind, das dann stirbt. Und Gott sei Dank, so schlimm die Sünde von David auch war, und Gott sie in keinster Weise übersieht, sehen wir doch auch die Natur von Buße im christlichen Leben hier vorgeschaltet in David. Die restliche Zeit von Davids Zeit als König war hart und es sind schlimme Folgen dieser Sünde, aber wir sehen auch die echte Buße, die in Davids Leben geschehen ist. Das sehen wir im Psalm 51, der Bußpsalm. Er wendet sich wirklich ab von seiner Sünde. Wenn wir über Buße nachdenken, dann sagt uns ja der Westminster Katechismus in Kapitel 15, Paragraph 6, jeder Mann ist dazu verpflichtet, private Bekenntnis seiner Sünde vor Gott abzulegen, und sollte dann durch das Lassen dieser Sünde, ja, leider habe ich das jetzt nicht, das muss ich nochmal einfügen, danke. Dann habe ich die ersten 5 Minuten. Wir sehen, wie David wirklich in Kapitel 11, in Kapitel 11, da ist David ja nicht im Kampf dabei, aber nun am Ende von Kapitel 12 sehen wir, wie er sich wieder in den Kampf stürzt. Also ist hier eine Umkehr stattgefunden. Wir betrachten das auch unter 3 Aspekten heute Abend. Erstens mal die Realität des Gerichtes Gottes, Verse 15 bis 19. Zweitens der Trost von Gottes Gegenwart in den Versen 20 bis 23 und dann drittens die Verheißung von Gottes Wiederherstellung, Verse 24 bis 31. Wir sehen, wie David hier gottgemäße Buße auch erweist. Die Verse 15 bis 19 nun, die Realität von Gottes Gericht, ist die Realität von dem, was Gott auch verheißen hat, was passieren würde. Es ist auch die Folge von Davids Sünde. Wir denken oft, dass unsere Sünde nur uns betrifft und manchmal betrifft unsere Sünde wirklich nur uns, aber manchmal betrifft Sünde auch andere Aspekte des Lebens. Und wir sehen, wie die Sünde Davids nicht nur ihn betrifft, sondern auch andere. Wir werden daran erinnert in 5. Mose, dass der Herr der ist, der auch schlägt, der jedes Recht hat, das zu tun. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Und wir sehen, wie der Herr dieses Kind schlägt mit einer Krankheit. Wir sind nicht sicher, was für eine Krankheit es ist, aber es ist sicherlich etwas, was nicht heilbar war. Das Kind war krank und es konnte nicht davon genesen. Diese Krankheit, die das Kind hat, die Beschreibung wird nur an dieser Stelle im Alten Testament benutzt. Es war also eine göttlich eingesetzte oder ordinierte Krankheit. Wir sehen, dass das Kind am 7. Tag gestorben ist an dieser Krankheit. Wenn wir noch einmal die Beschneidung sehen, das Kind war nur ein Tag davon weg, beschnitten zu werden, also das Zeichen des Bundes zu empfangen. Und es sollte uns nicht überraschen, dass es nach 7 Tagen passiert ist. Normalerweise im Alten Testament haben wir die 7, die bedeutet Fülle. Es ist, als wäre es die Fülle des Gottesgerichtes, die hier geschieht, mit dem Tod des Kindes am 7. Tag. Und die Ältesten, die Knechte Davids, sind nun völlig ängstlich davor, David das auch mitzuteilen. Ihr könnt euch vielleicht auch das Gewicht vorstellen, das auf David geruht hat. als die Ältesten dann die Knechte gesprochen haben, das Kind ist tot. Und wir können uns vorstellen, wie David ihre Augen sieht und nun realisiert, es muss für ihn nicht schwer gewesen sein, hier eins zu eins zusammenzuzählen, dass das Kind nämlich gestorben ist. Wenn wir jemanden sehen, der schlechte Botschaft hat, dann sehen wir das in den Augen, in den Bewegungen dieser Person. Und David realisiert, er kann das Gefühl seines Gerichtes hier fühlen, der Sünde, die er hier begangen hat. Das Kind ist gestorben. Und wir müssen aber auch daran erinnert werden, wenn wir den Tod selbst betrachten, auch der Tod eines Kindes, ist es wie Paulus in Römer 6 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist eine klare, lebhafte Illustration der Folge der Sünde. Unser Bekenntnis sagt uns in Kapitel 15, Paragraph 4, es gibt keine Sünde, die so schmal ist, dass sie keine Verdammnis verdient, und keine Sünde ist so groß, dass das Gericht nicht weggenommen werden kann für die, die wirklich umkehren. Und hier geht es um die Hoffnung, dass du Buße tust. An manchen Tagen da, oder manchen Sünden, da hält Gott sein Gericht auch zurück bis zum letzten Tag. Alles ist das Werk des Herrn. Und unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Partner, und so ist es hier auch Gerechtigkeit, die das Kind von David hinwegnimmt. In Hiob heißt es ja, wo Hiob alles verliert und die Frau von Hiob sagt zu ihm, dass er alles aufgeben soll, Gott absagen soll. Und er antwortet ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist also eine Art Realitätscheck, den wir hier erleben. Denn wir erleben manche der herrlichsten Dinge in diesem Leben. Und wenn das uns dann genommen wird, dann sehen wir, dass Gott heilig ist. Und er handelt mit uns gemäß der heiligen Liebe, die er für uns hat. Und wir sind nicht vollkommen in diesem Leben. Und wenn wir manchmal denken, wir haben eine Sünde erobert, dann zeigt uns Gott eine andere Sünde, die wir noch nicht bezwungen haben. Und wir sehen auch die Folgen der Sünden. Die Folgen sind ewig natürlich, wenn du in deinen Sünden stirbst und nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst. Aber es gibt auch zeitliche Folgen der Sünde. Denk zum Beispiel an die, die Alkoholiker sind oder Raucher und die kommen zum Glauben, nachdem sie in Alkoholsucht stecken. Und obwohl sie zum Glauben kommen, obwohl sie umkehren, obwohl sie sich abkehren von diesem Missbrauch von Alkohol, manche werden vielleicht Leberkrebs bekommen oder Leberkrankheiten oder Krebs oder andere Krankheiten. Sie tragen die Folgen ihrer Sünde oder erleben die Folgen ihrer Sünde. Aber gleichzeitig sind diese Folgen der Sünde etwas, das uns auch zu Christus treibt, denn wir sehen, dass wir nur in ihm Hoffnung haben. Für Ungläubige treibt es sie zur Errettung. Das Gesetz türmt Kohlen auf das Haupt des Ungläubigen. Und für den Gläubigen kann es uns Trost finden lassen in Jesus Christus, weil es uns zu ihm drängt. Einmal möchte ich aus dem Abschnitt hier auch zeigen, es gibt Trost aus dem Verlust eines Kindes. Ich nehme das aus dem Kommentar von Richard Phillips. Wendet hier sehr gottgemäße Weisheit an diese Begebenheit an. Das erste, was er sagt, es gibt Trost in Trauer, aber wir müssen extreme Trauer vermeiden. David hat seine Sünde bekannt, er hat erkannt, was er getan hat, und er hat gleichzeitig nicht in diesem Zustand von Klagen geblieben. Selbst später in Vers 23 sagt er, nun da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht zu mir zurückkehren. Er muss also weitergehen. Er muss weitergehen von dem, was passiert ist. Zweitens gibt es Trost in der Hoffnung, der Rettung von Bundeskindern, die sterben. Wenn ihr euch erinnert an Genesis 17, 17, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Bund zu sein und der deines Samens nach dir. Und hier ist David, der überzeugt sagt, ich werde zu ihm gehen, aber es wird nicht wieder zu mir zurückkehren. David wird sterben, aber das Kind wird nicht zurückkommen vom Tod. Und vielleicht ist hier auch ein Trost für David gewesen. Ich weiß nicht, ob es eine besondere Offenbarung war, aber es war ein Trost, den David hatte, dass er erkannt hat, er wird sein Kind wiedersehen, auch wenn das Kind niemals zu ihm zurückkehren wird. Drittens gibt es Trost in der Antwort von David, dass der Tod nicht die Beziehung zu den Kindern abschneidet, die sterben. Der Puritaner William Blake sagte einmal, die Beziehung zwischen David und dem kleinen Kind hat nicht geendet, aber ihr Wiedersehen wird nicht in dieser Welt passieren. Die Trennung ist zeitlich, aber wer kann die Freude der Wiedervereinigung fassen? Eine Vereinigung, die niemals mehr getrennt werden wird. David hat offensichtlich die Nutzlosigkeit dessen gesehen, das Kind zurückholen zu wollen. Aber er wusste, dass er mit dem Kind wieder zusammenkommen würde. Viertens gibt es Trost, dass trauernde Eltern trauen sollten, dass ihren Kindern es im Himmel besser geht als hier bei uns. Es gibt Trost darin, dass wir erkennen, die Kinder, die in einem jungen Alter sterben müssen, müssen nicht das Gewicht dieser Welt tragen. Sie müssen nicht all die Anfechtungen erleben, die wir erleben müssen. Und die Westminster Heiligen haben sehr damit gerungen und überlegt, wie sie die Lehre der Erwählung nehmen, all die Lehren, und jetzt mit den jungen Kindern und was sie hier gesagt, erwählte Kinder, die im jungen Alter sterben, werden trotz des frühen Todes durch den Heiligen Geist gerettet, der handelt, wie er es will. Auch alle, die nicht in der Lage sind, äußerlich gerufen zu werden durch den Dienst des Wortes. Deswegen gibt es keine Garantie. Ich wünschte, es gäbe einen Bibelabschnitt, wo ich zeigen könnte, es ist hundertprozentig zweifellos so, sie werden im Himmel sein. Aber ich denke, wir können hier den Charakter Gottes sehen und Gottes Natur. Und wir können getröstet sein, wenn diese Tragödien passieren, dass Gott gnädig ist, dass er überfließend ist an Gnade. Ja, er ist gerecht, aber auch der Rechtsprechende. Und es ist Trost, dass er sich sorgen wird um die, die er gerufen hat. Und fünftens, es ist Trost, wenn er junge Kinder nimmt, dass sie bewahrt werden vor irdischen Krisen. Wir sehen das in 1. Könige 14, Vers 13, wo der Kind ein Kind wegnimmt, um das Kind davor zu bewahren, dass es mit dem begegnen muss, das passieren sollte. Ganz Israel wird ihn beklagen und sie werden ihn begraben. Denn von Jerobeam wird dieser allein in ein Grab kommen, weil an ihm vor dem Herrn, dem Gott Israels, etwas Gutes gefunden ist im Hause Jerobeams. Also gibt es hier offensichtlich auch einen Trost, den dieser Text für uns bereithält, dass obwohl wir vielleicht ein Kind verlieren oder einen Geliebten, es gibt Trost darin, dass Gott souverän ist in allen Dingen. Und gleichzeitig sehen wir im Leiden auch ganz allgemein, dass es uns danach treibt, nach Christus zu suchen. Es lenkt unsere Anbetung wieder Richtung Gott. Du kannst natürlich in einem Zustand der völligen Verzweiflung bleiben, aber es kann auch sein, dass unser Gottesdienst sich wieder auf Gott ausrichtet. Und das sehen wir im Leben von Hiob. Nach dieser großen Tragödie, weil es ihr alles verloren hat. In Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Gottes Wege sind mysteriös, sind rätselhaft und unfassbar. Wir werden niemals völlig ohne einen Zweifel wissen, warum bestimmte Dinge passiert sind in unserem Leben. Aber Gott lenkt alle Dinge gemäß dem Ratschluss seines Willens und zu unserem Besten, selbst im Leid. Wir sehen die Souveränität und Gnade Gottes auch darin. Und es ist hier auch Trost, dass Gott vollkommen unter Kontrolle alles hat. Wir hätten ein ernstes Problem, wenn Gott nicht alles kontrollieren würde. Sproul hat einmal berühmterweise gesagt, es gibt kein Molekül, das in diesem Universum umherfliegt, das nicht das tut, was es tun soll von Gott. Wenn wir nicht einen Gott haben, der nicht alles kontrolliert, dann sollten wir wirklich Angst haben, was immer passiert, denn er hat ja nicht die Kontrolle. Denn alles, was passiert, überrascht ihn und er muss auf das reagieren, was jetzt passiert ist. Und diese Idee von Leid und darin Trost zu finden in Gottes Souveränität passiert auch sehr zu dem, was wir heute Morgen angeschaut haben. Er sagt, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Das sind Wege, in denen wir, auch wenn unsere Umstände uns in alle anderen Richtungen drängen wollen, dass wir doch trotzdem uns freuen können, dass wir geduldig sein dürfen und dass wir beharren dürfen im Gebet. Unabhängig von den Umständen oder wider den Umständen. Gleichzeitig erinnert uns Leid daran, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Wir sind Pilger. Das ist nicht das Ende. Wir sind nicht zu Hause. Es ist eine Erinnerung an die Realität des Himmels, wo wir mit Gott sein werden, dass wir dem nahen, dass wir Gott wahrnehmen für all das, was er ist in seiner Herrlichkeit und seiner Vorzüglichkeit. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat bezüglich des Schreckers am Kreuz, wo er zu ihm sagt, ich sage zu dir, wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also die Kreuzigung, die er gerade erleben musste, war im Vergleich dazu nichts. Und Paulus gibt uns auch ein wundervolles Bild der Auferstehung in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 55. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Da ist Trost in der Auferstehung. Da ist Trost, Hoffnung in der Verherrlichung. Denkt an all die Apostel und Jünger, die 12, die gestorben sind, die Martyrien erlebt haben, ausgenommen von Johannes. Nichts davon hat ihnen wirklich etwas bedeutet am Ende, denn sie wussten, wofür sie starben. Für Christus. Und sie wussten um ihre ewige Bestimmung. Das Leid war nichts im Vergleich. Denn in einem Moment, schneller als als ein Wimpernschlag, waren sie verherrlicht für alle Ewigkeit. Also, obwohl die Realität von Gottes Gericht hart ist, sind wir doch getröstet. Und zweitens sehen wir nun den Trost von Gottes Gegenwart. Verse 20 bis 23. David hatte jeden Grund, so aufgeregt und deprimiert zu bleiben, wie er es nur sein konnte. Aber was macht er stattdessen? Er steht auf und sucht den Herrn. Das ist sein Weg, wie er handelt, seine Reaktion. Er ist nicht jemand, der jetzt sein Leben, das ist jetzt ein Mann, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Deswegen ist es wichtig, dass wir geistliche Disziplinen und Gewohnheiten entwickeln, dass wenn schwere Dinge passieren, dass wir dann gewohnheitsmäßig wieder zu Gott zurückkehren. Und Davids Reinigung passt zu dem Effekt von Sünde. Es ist eine Wahrnehmung, die David hat. Er muss sich selber reinigen von der Sünde. Er muss sich selbst reinmachen. Es blickt nach vorne zu Christus, der uns gewaschen hat mit seinem Blut und uns weiße Roben angezogen hat, dass wir keine Makel an ihnen mehr haben. Und gleichzeitig werden wir auch daran erinnert, dass wir sehr dazu neigen, Verantwortlichkeit aufzunehmen für unsere Sünde. Das ist aber hier das Denken von David. Er geht und geht zum Herrn, er betet ihn an. Und oft sind wir sehr zurückhaltend, Verantwortung für die Sünde zu übernehmen, die wir Geliebten gegenüber vollbracht haben, seien es private oder öffentliche Sünden. Es braucht oft lange für uns. Der Stolz stellt sich in den Weg. Aber David schämte sich nicht. Er hat es angenommen, er hat es auf sich genommen. Er hat das, was er rechterweise empfangen hat, hat er entgegengenommen. Und David sehen, wie er wieder gesalbt wird. Seine Selbstreinigung, oder ja, er ist wieder eingesetzt in seine Rolle als König, als Prophet, Priester und König. Wir sehen, wie Jesus diese Rollen vollkommen erfüllt. Prophet, König und Prophet, Priester und König. Und es ist oft so, wie Charakter der Schrift dieses dreifache Amt auch repräsentieren. David als ein Prophet, der Psalmen schreibt, der inspirierte Schrift auch schreibt, als ein Priester, der, wie ihr wisst, der das Ephod oft getragen hat, Opfer gemacht anstelle der Menschen und als König. Er ist König David. Er hat diese Rollen alle erfüllt. Und obwohl er furchtbar gesündigt hat und Gott hat jedes Recht, einfach David zu zerquetschen und einen neuen König einzusetzen, hat David Buße getan und wird wieder hergestellt vom Herrn. Robert Bergen hat hier das Kommentar gesagt, es ist bedeutsam, dass David nicht sein Fasten gebrochen hat, bis nachdem er Gott angebetet hatte. Also Davids Hunger nach einer richtigen Beziehung mit Gott war größer als sein Hunger nach irdischer Speise. David geht zu dem Herrn. Er ist immer noch in seinem Fasten. Er erkennt immer noch, es gibt nichts, was er tun kann. Aber wir sehen die Priorität der Anbetung in Davids Leben. Wir sehen die Priorität in Davids Leben, dass er mit Gott umgeht. Und wir sollten das tun, unabhängig von unseren Umständen. Ob wir uns jetzt so fühlen, ob wir anbeten wollen, ob wir anbeten sollten. Wir gehen zum Herrn und beten ihn trotzdem an. Denn Gott ist immer da für uns. Nur Gottes Gegenwart kann letztlich uns mit dem Trost ausstatten, den wir brauchen. Wir können keinen Trost finden in Social Media oder in den Hobbys, die wir haben. Wir können echten Trost nur finden in der Anbetung Gottes. Und so ist hier die Anbetung Davids sehr angemessen. Wir sehen, wie David, was passiert, wenn du Gott inmitten deiner Anfechtung anbetest, es zentriert und richtet dein Herz auf Gott aus. David hätte sein ganzes Leben nur in Klage verbringen können. Warum, Herr, hast du das gemacht? Und dann hätte er dabei bleiben können, stehen bleiben können. Aber wenn wir erkennen, dass Gott souverän ist, dass er alles in seiner Hand hält, dann können wir sehen, wie nutzlos es ist, einen Geparden seine Flecken zu ändern. Genauso ist es unmöglich, Gottes Plan zu ändern. Und deswegen müssen wir weitergehen. Wir müssen weiter fortfahren damit, dem Herrn zu dienen. Wenn Dinge passierend sind, dann lasst uns drüber klagen. Lasst uns verstehen, was da passiert ist. Lasst den Prozess durchlaufen. Aber an einem Punkt müssen wir weitergehen. Wir müssen weiter fortfahren damit, dem Herrn zu dienen. Zweitens, den Herrn inmitten von Anfechtungen anzubeten, ist evangelistisch. Denkt dran, Jesus ruft uns dazu auf, Salz und Licht zu sein. Wir sind nicht alle dazu aufgefordert, das Evangelium auf den Straßen zu predigen in Stuttgart. Nicht alle sind dazu berufen. Aber Jesus sagt uns, wir sollen das tun auf eine Weise, wie wir gerade leben. Das tun, wozu wir berufen werden. Wenn wir zum Beispiel mit Kollegen auch zu tun haben, dass, wenn sie verstehen, dass du durch eine Not gehst, aber die Freude, die du in Christus hast, sollte sichtbar sein. Die Freude, die du in Gott hast. Und das ist dann Salz und Licht in diesem Moment. Es zeigt, dass, obwohl ja, ich habe jeden Grund, aufgebracht zu sein und zu klagen über diese Sache, dass ich immer noch mich dazu entscheide, den Herrn anzubeten und mich zu freuen. Und selbst in der Betrachtung unserer heutigen Apologetik-Reihe in der Sonntagsschule, wir sollen allezeit bereit sein, über die Hoffnung, die in uns ist, Zeugnis abzulegen. Und das ist eine perfekte Gelegenheit, wenn wir gerade in Trauer sind, diese Hoffnung auch zu zeigen und dann diese Fragen herauszufordern. Warum freust du dich? Und das Dritte, Gott in der Anfechtung anzubeten, ist gottverherrlichend. Unser Ziel ist, als Menschen Gott zu genießen, als Gott zu verherrlichen und uns dann für immer an ihm zu erfreuen, auch in Leid. Das ist natürlich leicht, wenn wir gerade ein tolles Essen hatten. Aber im Psalm 73, dem Psalm von Asaf, heißt es, dennoch, also jetzt in schweren Zeiten, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzensfels und mein Teil. Wir haben also die Realität von Gottes Gericht betrachtet und den Trost von Gottes Gegenwart. Und jetzt der dritte Punkt, die Verheißung von Gottes Versöhnung oder Wiederherstellung, von Gottes Wiederherstellung. Es ist jetzt hier das erste Mal seit 2. Samuel 11, dass Bathseba wieder erwähnt wird mit ihrem Namen. Sie wird nicht nur die Frau Urias genannt. Es gibt hier also ein Element von Rechtmäßigkeit der Ehe nun, die Ehe von David und Bathseba. Aber trotzdem sehen wir, dass David wird wiederhergestellt, obwohl er sein Kind mit ihr verliert. Wir sehen das durch Salomo. Salomo wird die Verheißung an David nach oben halten, hochhalten. David wollte ja dem Herrn einen Tempel bauen, denn er hat gesehen, dass Gott außerhalb von Jerusalem in einem Zelt angebetet wurde. Und der Herr sagt, du wirst nicht diesen Tempel bauen, ich werde ein Haus für dich bauen. Aber dann haben wir Salomo, der nun die Bühne betritt und diesen Tempel bauen lässt. Und sein Name in Hebräisch bedeutet Jedidia, das heißt der Geliebte des Herrn. Und wir sehen das in den folgenden Monaten von der Königschaft Davids zu der Königschaft Salomos. Und genauso sehen wir, wie David wieder in Aktion ist. Er ist wieder zurück. Wir sehen die wirkliche Umkehr von David. Er hat seine Sünde erkannt, hat den Herrn ersucht um Vergebung. Der Herr hat ihn wiederhergestellt zu dem, wer er vorher war. Und wo David sich zuvor vor der Schlacht versteckt hatte, wo er sich stattdessen den Lüsten seines Herzens zugewandt hat, geht nun David wieder mit seinen Männern in den Kampf an der Stelle seines Volkes. Gottes Wiederherstellung von David ist eine Erinnerung an Gottes Wiederherstellung von uns, wenn wir Sünde tun. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht Sünde tun. Aber Gott ist vergebend in seiner Gnade. Er stellt wieder her und er vergibt. Und es gibt auch Momente, wo Leiter in der Gemeinde, die ganz bekannt waren, die fallen dann zum Teil auch in furchtbare Sünde. Aber er bringt sie dann auch manchmal zur Buße. Und wir sehen, Davids Königsherrschaft ist wiederhergestellt. Er bekommt diese Krone von dem König. Das Gewicht dieser Krone ist ein Talent Gold. Und die Krone, die er bekommen hat, war jetzt nichts, was er dauernd tragen konnte. Aber es zeigt das Gewicht seiner Königsherrschaft. Ein Relikt, das von den Ammonitern genommen wurde. Wenn wir nun auch hier durchblicken, diese Wiederherstellung im Leben Davids, als er Buße getan hat, werden wir daran erinnert, wie sicher Gottes Liebe ist. Es ist eine Erinnerung, dass unsere Errettung und unsere Gewissheit, unsere Sicherheit ewig ist. Auch wenn wir fallen und vielleicht sogar in schwere Sünde fallen, Christus ist immer noch willig und in der Lage, uns zu vergeben. Kapitel 18, Vers 4 in unserem Bekenntnis sagt, wirkliche Gläubige mögen sich ihrer Errettung gewiss sein, selbst wenn diese Errettung unterbrochen oder auch verdunkelt sein kann, wenn sie vielleicht auch in schwere Sünde fallen oder den Heiligen Geist betrüben, es können Zeiten sein, wo wir den Heiligen Geist betrüben, indem wir in Sünde fallen. aber es geht in der Bekenntnis weiter. Oder durch schlimme Sünden, schlimme Versuchungen. Manchmal sind es Versuchungen, die in unseren Herzen sich gebildet haben, und anstatt christliche Gemeinschaft zu suchen oder den Herrn zu suchen, haben wir dieser Sünde nachgegeben. Und dann heißt es im Ge Bekenntnis, zieht Gott sein. Wir sehen die Folgen, dass unsere Gewissheit erschüttert wird und Gott manchmal sein Licht von uns wegnimmt. Wir sehen das auch in Petrus und seiner Verleugnung des Herrn, als Jesus versucht wird. Petrus sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Da ist ein Kontrast zwischen Petrus, einem der Jünger, und Judas, dem anderen Jünger. Judas ist nicht bußfertig. Petrus wird wiederhergestellt durch die Gnade Gottes, und obwohl er geflucht hat und verkündet hat, dass er Christus nicht kennt. Das Bekenntnis fährt fort. Sie sind jedoch niemals völlig Es ist große Versicher. Und es gibt Zeiten und Zeitpunkte, wo wir durchgehen, wo wir auch in Sünde bleiben. Und Gott lässt uns in diesen Sünden laufen und lässt uns auch in Strafe laufen, in der Hoffnung oder mit dem Ziel, dass wir wieder zu ihm zurückkommen. Und Jesus selbst sagt in Johannes 6, 44 bis 45, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Alle, die Jesus gegeben wurden, werden auferweckt werden. Es gibt auch diesen wunderschönen Abschnitt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Natürlich ist die Grundlage dafür, dass du in Christus sein musst. Die Tatsache, dass wir jetzt weiter sinnen können, wir können nicht denken, dass wir jetzt einfach das Evangelium beiseite schieben können, das Evangelium mit Verachtung strafen. Nein, wir müssen umkehren. Wir müssen glauben an die Wahrheiten der Schrift. Die Wahrheiten, dass Christus für Sünder gestorben ist, von denen wir die Schlimmsten sind. Oder der Schlimmste sind. In all unseren Versagen verheißt Jesus Wiederherstellung. Er ist der gute Hirte, der sein Leben niederlegt für das Leben seiner Schafe. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die uns irgendeine Sicherheit in diesem Leben gibt. Petrus sagt, es gibt in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nur in Christus allein sind wir gerettet. Genauso, ungeachtet unserer Sünde, sagt Jesus zu uns, er verheißt Vergebung. Jesus ist zum Kreuz gegangen, um euch zu vergeben. All vergangenen Sünden, ja. Gegenwärtige Sünden, ja, künftige Sünden, ja, er kennt ja alle Sünden, die du tun wirst. Jesus hat alles bezahlt, alles, in Fülle. Drittens, trotz unserer Sünde und Versagen verheißt Christus unser Durchhalten. Wir müssen wirklich daran uns festklammern. Es ist kein Freifahrtschein für Sünde. Nimm das niemals so an, dass das, oder fass das niemals so auf, dass es ein Freifahrtschein zur Sünde ist. Nein, Jesus verheißt uns ein Ausharren bis zum Ende. Er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wirklich, wenn wir diese Wege betrachten, in der wir David mit Christus vergleichen können, dann sehen wir, wo David völlig natürlich versagt hat. Und Christus hat nicht versagt, er war erfolgreich. In jeder Weise wurde er versucht, aber ohne Sünde. David hat wunderbare Dinge getan, aber er ist ein Mensch, er ist nicht Gott, er ist auch nicht ein Gottmensch. So versagt er, und wo er versagt, ist Christus erfolgreich. Aber Davids Treue geht auf und ab. Für eine Zeit war er treu, dann ist er untreu gewesen, und Christus ist immer treu. Er lässt uns niemals fallen, er enttäuscht uns nicht. Er wird immer bei uns sein. Und Davids Sünde, die den Tod eines unschuldigen Kindes verursacht, das erinnert uns daran, dass unsere Sünde Christus willig ans Kreuz gehen ließ. Der wirklich unschuldig war, der wirklich ohne Sünde war. Unsere Sünde ist auf ihn gelegt worden am Kreuz. Er hat sie ertragen, aber er hat die Schande für nichts geachtet, wegen der Freude, die vor ihm lag, hatte sie ertragen. Wenn wir Sünde sehen in der Bibel, und dann bringt das wirklich, dann erleuchtet die wirklich das Evangelium. Ich denke, ihr habt die Analogie schon gehört, aber wenn ihr zu einem Juwelier geht und einen Diamanten anschaut, einen kostbaren Edelstein, der Juwelier wird es euch zeigen, aber er wird diese reine schwarze Samtmatte drunter legen und dann den Diamant darauf legen, um die ganzen schillernden Details des Diamanten deutlicher hervortreten zu lassen. Sie werden nur dadurch deutlich, weil sie umgeben sind von diesem schwarzen Samt. Und genauso sehen wir das Evangelium. Obwohl es diese Dunkelheit in diesem Leben gibt und das Leid, das wir erdulden müssen, dass das Evangelium genau darin noch viel heller scheint und uns in der dunkelsten Dunkelheit ein Licht ist. Und damit lasst uns zu unserem großen Hohepriester gehen und an diesem Abend beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbare Gabe der Errettung. Und uns ist völlig bewusst, dass wir nicht für unsere Sünden sühnen können. Wir können nicht gerecht genug sein, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Und diese große Liebe, die du hast für uns, eine Liebe, die unfassbar ist, wir können nicht einmal diese Liebe verstehen, diese Liebe, die du für verdorbene Sünde hast, dass du uns gerettet hast und uns wiederhergestellt hast, uns erlöst hast. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass du uns noch daran erinnerst, durch die Macht deines Geistes, dass wenn wir versagen, wenn wir der Versuchung nachgeben, dass du uns daran erinnerst, dass wir wiederhergestellt werden können. Erneut, bitte hebe uns auf, wenn wir stolpern. Helf uns, auszuharren in diesem Leben. Und lass uns freudig sein inmitten solchen Leidens und auch Verfolgung, so wie Christus selbst freudig war und fröhlich. Und selbst als er das Kreuz erdulden musste. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.